Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Die Stadt Weißenfels im Burgenlandkreis im Süden von Sachsen-Anhalt beherbergt hoch droben über den Dächern einen unserer 52 Frauenorte in Sachsen-Anhalt. Schloss Neu-Augustusburg, das war nämlich der erste Auftrittsort von Friederike Caroline Neuber, später als Neuberin, die bekannte Theaterprinzipalin des 18. Jahrhunderts. Über ihre Geburtsstadt und auch Wirkungsorte gibt es bereits zwei eigene Podcast-Beiträge, die anlässlich ihres 325. Geburtstages entstanden sind. Aber natürlich gab es und gibt es hier bis heute in Weißenfels unterschiedlichste Frauen aus allen sozialen Schichten, die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Und um ein ganz anderes Themenjahr, was die Frauen vielseitig in den Fokus nimmt, geht es beim heutigen Gespräch. Ich bin im Zentrum der Stadt in der Nikolaistraße 13 verabredet mit Dr. Mike Richter. Er ist ein sehr aktiv Mitwirkender in unserem Frauenorte-Netzwerk und natürlich besonders in Weißenfels, aber auch in Richtung Bachstadt-Köthen haben wir schon zusammenarbeiten dürfen. Jetzt möchte ich mit ihm aber sprechen in seiner Funktion als Leiter des Heinrich-Schütz-Hauses Weißenfels, ein kultureller Gedächtnisort von besonderer nationaler Bedeutung. Vielleicht stellen Sie sich kurz unseren Zuhörenden vor, insbesondere auch, ja, wie war die berufliche Entwicklung, die Sie ja letztendlich hierher ins Heinrich-Schütz-Haus nach Weißenfels führte?
Ja, vielen Dank, liebe Frau Triller. Ich freue mich, dass es klappt, diesen Monat zusammen den Beitrag zu leisten. Das mit der Herkunft und dem Wandel nach Weißenfels, das ist schon ein spannendes Thema. Wenn man aus Halle kommt, wie verirrt man sich in Anführungszeichen nach Weißenfels? Das waren auch keine geradlinigen Wege. Ich habe Musikwissenschaft in Halle studiert und Italienisch und Latein mit dem Schwerpunkt im Mittelalter und der frühen Neuzeit und habe mich vor allen Dingen der Literatur jener Jahrhunderte verschrieben und der Musikgeschichte bis 1800 etwa. Und da kamen viele Möglichkeiten in Betracht. Und 2010 wollte ich ursprünglich mal ein Praktikum am Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels machen, um mich mal in das 17. zu bewegen, das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist im Studium. Und habe dann Frau Rucker, die hiesige ehemalige Direktorin, kennengelernt. Aber statt eines Praktikums hatten wir ganz andere Ideen ausgebrütet. Hier im Hause liegen ja wunderbare Musikalien aus dem 18. Jahrhundert und teilweise auch aus dem späten 17. und frühen 19. Jahrhundert, die der evangelischen Kirchengemeinde Weißenfels gehören, die hier aber verwahrt und gepflegt werden. Der sogenannte Weißenfelser Musikschatz. Und darüber habe ich dann meine ersten Aufträge bekommen vom Weißenfelser Musikverein Heinrich Schütz e.V. und der Stadt Weißenfels, die Musikalien so teilweise mal aufzubereiten. Das war der Erstkontakt und so ging das dann weiter. Und dann nach der Promotion, in der Weißenfels als Kapitel auch noch einen ziemlich starken Umfang einnahm, wurde ich dann wieder eingeladen, ob ich nicht ein Forschungsprojekt machen sollte. Das Forschungsprojekt ist dann nicht zustande gekommen, weil sich auf einmal ganz andere Möglichkeiten geboten haben. Meine Amtsvorgängerin ging nach Leipzig ins Bacharchiv. Ich war völlig schockiert. Ein Haus ohne sie, Schütz-Haus ohne sie, konnte ich mir nie vorstellen. Völlig inakzeptabel, weil sie die gute Seele schon von immer her hier gewesen ist. Und das geht nicht. So kann das Heinrich-Schütz-Haus nicht überleben. Dann war die Stelle ausgeschrieben und ich habe mich bis auf den letzten Tag geweigert, mich hier zu bewerben. Nach Weißenfels wollte ich nie. Vielleicht, weil es so ein kleiner Ort ist, vielleicht, weil von der Residenzgeschichte nicht mehr viel übrig war, was mir so sehr am Herzen lag. Vielleicht, weil es eine schwierige Zeit in den 90ern und frühen 2000ern gegeben hat, Strukturbrüche gegeben hat und ich so ein bisschen Furcht hatte, in die Provinz mich zu begeben. Es kam anders. Und so bin ich seit dem 1. April 2018 nicht als Aprilscherz, sondern dauerhaft hier tätig und reingewachsen in das Amt. Es macht mir immer noch sehr, sehr viel Freude und ich habe hier Möglichkeiten, mich selbst zu entfalten, aber eben auch die Themen, die mir am Herzen liegen, an Mann und Frau zu bringen. Und das gibt ein unglaubliche Impulse, jedes Mal aufs Neue. Das kann man jetzt nicht sehen, weil ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, aber stellen Sie sich das alle vor und dann ist es auch gut.
Ich glaube, das ist ein Privileg, wenn man einen Beruf hat, der einem auch als Berufung vorkommt und wo man darin aufgehen kann. Also ich glaube, alle Menschen, die das gefunden haben, können dem nur beipflichten, beziehungsweise es wird eine Menge vielleicht geben an Zuhörern, die sagen, oh ja, das hätte ich vielleicht auch gerne. Ist mir übrigens jetzt auch so gegangen, als ich 19 angefangen habe mit der Koordinierungsstelle Frauenorte, dass das eben auch so passt miteinander und dass das natürlich ein wunderbares Arbeiten ist. Jetzt haben wir gehört, wie Sie nach Weißenfels kommen. Warum ist aber eigentlich Heinrich Schütz in Weißenfels das Thema, dass es so eine Einrichtung, so ein Haus gibt und so mit so vielen Schätzen?
Ja, das ist einem großen Glücksfall zu verdanken. Heinrich Schütz ist ja weder in Weißenfels geboren noch gestorben, hat aber seine Kindheit von 1590 bis 99 hier im Ort verbracht und kehrte als Senior natürlich wieder an den Ort seiner Kindheit zurück. Was heißt so natürlich, ist es gar nicht. Der hat halb Europa bereist, für die damalige Zeit höchst ungewöhnlich. Der Mann ist 87 Jahre geworden und hat beschlossen, er möchte seinen Ruhestand, wir würden heute eher sagen seinen Unruhestand, denn er blieb sehr aktiv, musikalisch aktiv, den möchte er in seiner Vaterstadt, so bezeichnete er Weißenfels, verbringen. Und das tat er mit seiner, so wie er, verwitweten Schwester, Justina. Und die beiden haben hier einfach eine Alters-WG gegründet. Und mit dieser schönen Geschichte Alters-WG kann ich den Menschen auch nahebringen, dass das kein modernstes Konzept ist, sondern dass auch unsere Urahnen im Prinzip schon überlegt haben, wie kann ich Einsamkeit im Alter vermeiden. Und solche Themen, finde ich, gehen sehr nah. Und man kann dann auch mal über den musikalisch-künstlerischen Horizont hinausblicken und stellt fest, Mensch, 400 Jahre ist doch bloß ein Wimpernschlag in der Zeitgeschichte. Und eigentlich ist uns Heinrich Schütz mit seiner Familie ganz nah. Was das große Glück war, dass im Zuge der vielen Abbrüche, die in den späten 70ern und frühen 80ern hier in Weißenfels im Altstadtgebiet massiv zugenommen haben, dieses Haus durch einen glücklichen Zufall verschont geblieben ist. Theoretisch hätte auch dieses Haus platt gemacht werden sollen, wenn nicht die große nationale Bachhändel-Schütz-Ära und der DDR 1985 vor der Tür gestanden hätte. Und Weißenfels wollte aber auch was vom Kuchen haben. Das war unser Glück. Jetzt sitzen wir hier in einem der schönsten Häuser der Stadt. Saniert worden ist 2010 und 11 so liebevoll, dass man sagen kann, es ist jetzt das modernste Haus in der Stadt. Und gleichzeitig atmet es die Luft der Ära von Heinrich Schütz und vieler Jahrhunderte vor und nach auch.
Was haben wir für ein Glück, dass es immer solche Jahreszahlen und solche Jubiläen gibt, dass das aber auch eine Chance sein kann, auf so ein Jubiläum hin Sachen in Angriff zu nehmen oder eben zu verhindern, dass etwas verloren geht.
Und zu sehen, wie diese Häuser vernetzt interagieren können, obwohl sie eigentlich kaum Berührungspunkte haben. Einzig, weil sie biografische Einrichtungen sind, die sich einem Mann, und da ist jetzt der Haken, es sind alles Männern gewidmete Einrichtungen. So, und das ist ja alles schön und gut. Es hat mich, als ich nach Weißenfels kam, aber immer gewurmt. Wo sind denn eigentlich die Frauen der Zeit? So, deswegen sind sie jetzt nämlich bei mir.
Genau, eine wunderbare Überleitung, weil wir sprechen ja insbesondere jetzt hier an diesem 16. Juli 2024 darüber, dass es in Weißenfels ja insgesamt ein Kulturthemenjahr Frauen geht und dass sie ihrem Heinrich Schütz-Haus ein, also über das Jahr hinweg schon mehrere Höhepunkte sozusagen beisteuern können, aber eben auch noch eine Sonderausstellung planen. Deshalb wäre jetzt sozusagen der Bogen zu schließen, tatsächlich was Heinrich Schütz-Haus und das Leitthema »Die Musen sind weiblich« miteinander zu tun. Wie passt das zusammen? Da nehme ich gerne mal, wenn man jetzt von Muse spricht und da so ein bisschen guckt, was es da an Definitionen gibt, ja aus der griechischen Mythologie heraus, diesen Ursprung, diesen neuen Musen als Schutzgöttin der Künste. Deshalb wäre jetzt so meine Frage, bevor wir vielleicht zur eigentlichen Sonderausstellung kommen, ja, wurden Sie zu diesem Thema dieser Ausstellung oder auch was Sie zu diesem Themenjahr beisteuern können, in irgendeiner Form inspiriert? Gab es eine Muse, die Sie dazu wachgeküsst hat sozusagen? Kann man das sagen?
Die Muse liegt ganz, ganz weit zurück. Ich war ein glühender Verehrer von Montserrat Caballé als Sängerin, als Opernsängerin, schon in meiner Jugendzeit und dann erst recht mit ihrem großen Barcelona-Auftritt mit Freddie Mercury zusammen. Das war ikonografisch und von daher waren Frauen für mich in den Künsten eigentlich immer gesetzt und ich habe schon im Studium gemerkt, die kommen gar nicht vor. Wir haben in der Antike unsere klassische lesbische Schriftsteller, also lesbisch im Sinne von Lesbos als Wirkungsort, Sappho, die hoch und runter rezipiert worden ist und Sappho wurde dann auch der Inbegriff für Künstler, die später dann zur Feder griffen in vielen Jahrhunderten. Wir haben im Mittelalter Hildegard von Bingen, die immer herhalten muss, als die große Universalgelehrte, aber auch als Komponistin und Dichterin von unglaublich schönen Symphonia, wie sie hießen, einstimmige Gesänge, deren Texte sie selber als mystische Texte schrieb und deren Melodien unglaublich reizvoll von ihr komponiert worden. Dann gibt es die Theaterschriftstellerin Rotzied von Gandersheim, aber das sind alles Werke, die den klösterlichen Rahmen ja kaum verlassen haben, Hildegard von Bingen vielleicht ausgenommen. Und dann klafft eine Riesenlücke und man kennt vielleicht die ein oder andere Kirchenlieddichterin, wie Elisabeth Kruziger aus der Reformation, und dann guckt man sich Komponistinnen an und stellt fest, naja, wieso, es gibt doch Fanny Hensel und Clara Schumann. Leipzig hat die beiden Alibi-Künstlerinnen immer noch präsent, das ist auch gut so und die sind auch nie vergessen gewesen. Aber das ist ja nun nicht einmal ein kleiner Funken dessen, was an weiblicher Kunst da war. Als ich vor 6 Jahren nach Weißenfels gekommen bin, war das auch einer meiner ersten Gedanken. Ich muss jetzt das Jubiläum für Schütz vorbereiten und Novalis, wie kriege ich denn da Frauen rein? Ach ja, da gibt's doch den 200. Todestag einer Freundin von Novalis. Wie sieht's denn aus mit Caroline Luise Brachmann? Ach, da können wir doch Fanny Tarno und Frau von François auch noch mit dazu nehmen. Ach ja, und die korrespondierte ja mit niemand anderem als Marie von Ebner-Eschenbach. Sehr schön, haben wir einen europäischen Kontext. Ging natürlich alles gar nicht so weit. Es war mitgedacht gewesen, aber konnte im Rahmen des Jubiläumsjahres leider nicht vollendet werden. Das hat mich ein bisschen gestichelt, aber ich denke mir, gut, es ist ja nur ein Auftakt. Nur in Anführungszeichen. Wir wollen ja immer wieder Denkanstöße geben. Und jetzt war jetzt als nächstes Thema die Frage, wie kriege ich die Frauen in der Schützzeit eigentlich mal in den Fokus? Und ich stellte fest, dass der mitteldeutsche Raum, was das anbelangt, nicht gerade mit holder Weiblichkeit glänzte.
Da erinnere ich mich, dass wir, glaube ich, 2020 schon miteinander telefoniert haben. Beziehungsweise Sie haben mich angeschrieben und haben gefragt, liebe Frau Triller, Sie sind da jetzt in diesem Frauengeschichtsprojekt unterwegs, können Sie mir nicht die eine oder andere noch als Quelle nehmen? Und ich mir wiederum so gedacht habe, 2024, mein Gott, das ist so weit weg. Aber ich sage, es ist gut zu wissen, dass hier ein Mann sitzt, der sich damit schon beschäftigt und das plant. Und jetzt sind wir in 2024 hier und es gibt was.
Es gibt was und das ist für mich aus der damaligen Perspektive war 24 schon übermorgen im Planungshorizont und ich machte mir echt Sorgen, kann ich das Thema überhaupt wirklich ausschöpfen, bearbeiten? Kann ich hier im Museum etwas zeigen? Bekomme ich Objekte überhaupt? Und am Ende habe ich mich dazu entschieden, es eine objektfreie Ausstellung zu gestalten, die als Wanderausstellung konzipiert ist, damit ganz schnell alle noch so kleinen Einrichtungen in Deutschland, die da Interesse haben, die künftig mit übernehmen können. Und bin mit der Sibylla Schwarz Gesellschaft in Greifswald in Kontakt getreten, nachdem ich alle mir zugänglichen Gedichte von Sibylla Schwarz, einer Persönlichkeit, die gleichen Lebensdaten hatte wie die erstgeborene Tochter von Heinrich Schütz, was die Jahreszahlen anbelangt, die eben auch mit 17 Jahren verstorben ist, 1638 in Greifswald, und die eben, jetzt kommen wir wieder auf den Begriff, die Sappho von Greifswald genannt wurde von ihren männlichen Zeitgenossen, mit überirdischem Talent gesegnet, wie man es damals so schön formulierte, und die sehr kritisch agierte, die sich Freiräume schuf und die auch zu verteidigen wusste. Und da dachte ich mir, also Sibylla Schwarz muss eigentlich jetzt hier noch einen Schwerpunkt nehmen. Gut, kriege ich das auch für die Komponistinnen hin? Und da bin ich leider zu naiv gewesen und stellte fest, Komponistinnen, der mitteldeutsche Raum ist nicht gerade reich gesegnet, vor allen Dingen nicht im 17. Jahrhundert. Im 18. ändert sich das tatsächlich. Da sind an den Höfen in Dresden und Weimar komponierende Fürstinnen aktiv, mit großen Netzwerken, aber auch in Wolfenbüttel, in Berlin. Überall haben sich da die hochadligen Damen auch in der Öffentlichkeit gezeigt, nicht nur im sogenannten Frauenzimmer, sondern tatsächlich auch halböffentliche Veranstaltungen gegeben im Rahmen dessen, was halt damals gesellschaftlich machbar war. Aber in der Schützzeit konnte ich keine einzige deutsche Komponistin ausfindig machen und das hat mich gewurmt. Also habe ich gedacht, gut, wir verlassen den mitteldeutschen und den deutschsprachigen Raum und begeben uns mal in das schönste Land, wenn es um Musik geht, in der Barockzeit, nach Italien. Und da bin ich sehr schnell fündig geworden und auch Einspielungen sind mir förmlich in die Hände gefallen, von Ensembles, die ich einfach angeschrieben habe, ob sie denn für mich nicht solche Programme erarbeiten wollen. Und die waren dann hellauf begeistert. Mit Ausnahme von einem Ensemble, das ich zurückgezogen hat, haben alle komplette Programme dargeboten, teilweise sogar nur für uns erarbeitet und gehen jetzt damit auch auf Tournee teilweise, was mich richtig stolz macht, weil wir dann einen wichtigen Impuls gegeben haben. Aber andere Ensembles sind dabei, die haben seit Jahren die Komponistinnen des 17., 18. Jahrhunderts auf dem Schirm und ich habe deren Einspielung nicht gekannt. Also ein Marketingproblem. Wo finden die sich? Sind alles Nischen? Nur weil ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigen konnte, diese Gelegenheit hier habe im Rahmen meiner Arbeitszeit, nur dadurch bin ich auf all diese Kostbarkeiten gestoßen. Und es ärgert mich, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, dass ich in dem klassischen Hitparaden, Anführungszeichen der klassischen Musik, das, was so alles preisgekrönt ist, fast keine Komponistin gesehen habe. Also Clara Schumann, Fanny Hensel, klar. Tolle Einspielung, egal ob von Künstlern oder Künstlerinnen. Das ist außer Zweifel, aber wie sieht es mit dem Barock aus? Und noch früherer Zeit.
Das heißt also, letztendlich ist etwas aber in einen Prozess auch in Gang gekommen. Das heißt, Sie haben etwas kennengelernt, beziehungsweise auch Ensemble sind wiederum auf Sie aufmerksam gemacht, beziehungsweise auf Werke, die in diesem Rechercheprozess entstanden sind, sodass also einmal diese Wechselwirkung da ist. Aber dass man auch sagen muss, dass also eine gewisse Nachhaltigkeit dadurch vielleicht, also hoffentlich, kann man sich vielleicht wünschen, eine gewisse Nachhaltigkeit auch entstanden ist, dass ein Fokus auch mal auf diese Zeit und auf eben die Frauen gerichtet wird.
Man muss einfach optimistisch denken. Ich glaube, wenn wir sehen, dass manches gar nicht so gemeint ist, wie wir es vielleicht teilweise auch unsere eigene Betroffenheit daraus deuten, oder selbst wenn es so gemeint ist, einfach umdeuten. Die schwule Community hat das nur so gemacht und konnte sich nicht nur am Leben halten, sondern ist endlich akzeptiert. Queere Lebensentwürfe sind auch überall akzeptiert. Auch übrigens ein Grund, warum ich ganz massiv an diesem Frauenthema hänge. Weil für mich Gleichbehandlung bedeutet, alle Menschen sind gleich, also müssen alle auch gleich repräsentiert sein. Das geht manchmal bei mir leicht exzessive Züge, indem ich ganz despotisch auch vorgegeben habe, wie viel Anteil an Komponistinnen jetzt hier in einem Programm zu sein hat, wenn es für das Schützhaus ist. Und ich war überrascht, dass ich mehr als erwartet, nämlich 100% Programme bekommen habe. Das war natürlich großartig. 6 Veranstaltungen sind schon hinter uns. Eine Sonderführung zu den Frauen im Schütz hier durchs Haus hat auch schon stattgefunden, zur Weißenfelser Museumsnacht im Mai. Also es passiert etwas. Der Gästeführerverein Weißenfels hat sich die Frauen der Stadtgeschichte vorgenommen. Wir haben Initiativen der hiesigen Gleichstellungsbeauftragten zur Benennung neuer Straßen komplett erstmal nach Frauen. Das ist großartig. Es passiert etwas. Ich freue mich, diese Impulse, dass ich da einfach Teil dieser Impulse sein kann. Wer jetzt auch immer Impulse als erstes gesetzt hat, spielt für mich dabei nicht mal eine Rolle. Wir sind alle ein Team und jeder von uns bringt etwas ein und es entwickelt eine Eigendynamik. Mein Hoffen ist, dass ich die Ausstellung gut genug mache, als dass dann viele andere dann auf diese Wanderausstellung sich in ihre Orte holen und sagen, Mensch, ich möchte auch mehr arbeiten.
Das ist tatsächlich auch der Hintergrund, warum ich mich freue, dass wir ins Gespräch miteinander kommen, weil ich denke, das ist auch etwas, was in diesem Podcast vielleicht, ich hoffe, rüberkommt und weitergegeben wird. Erstmal, dass man ein ganzes Netz braucht davon, also wirklich, und da sind Sie ja bestens hier vernetzt, auch wenn Sie eben, wie gesagt, von Halle ja gekommen sind, das ist mir mehrfach auch schon begegnet, aber eben, dass im Boot sind die Gleichstellungsbeauftragte, die ja bei unserem Projekt auch ein wesentliches Standbein sind, dass es Gästeführende sind, also eine Führung im Gewand und so weiter, habe ich ja schon auch erleben dürfen, es hat wirklich wunderbar sehr viel Spaß gemacht, gerade wenn ich an die Neuberin denke, die also sehr impulsiv aufgetreten ist, aber auch die anderen Kolleginnen von ihr, die das gemacht haben, ganz wunderbar, dass das dabei ist und dass es eben jetzt wirklich mal dazu geführt hat, dass man sagt, wir nehmen jetzt mal ein ganzes Jahr. Und wenn ich es richtig sehe oder gelesen habe und auch dazu schon gehört habe, geht das eben auch bis in die jüngste Vergangenheit hinein. Wir müssen uns aber ein bisschen konzentrieren, allein aus Zeitgründen auch schon, dass wir nochmal zurückkommen auf die Sonderausstellung. Und da habe ich entnommen, dass Sie damit eigentlich zur Beschäftigung mit Künstlerinnen aus Italien, Deutschland, Niederlande, Frankreich und Spanien anregen wollen. Ich glaube, Mitte des 16. bis so um 1700 haben Sie sich jetzt beschränken müssen, dürfen. Wir haben ein bisschen schon darüber gehört, warum die also in dieser Zeit gelebt und gewirkt haben. Warum ja, ist das eigentlich so, dass die jetzt erst wieder auftauchen, dass wir da noch dass wir überhaupt etwas finden, beziehungsweise warum finden wir von den anderen nichts? Das ist ja immer so dieses Gegenstück, was wir uns im Vorgespräch auch schon mal unterhalten haben, dass die jetzt so ins Bewusstsein wieder kommen oder gefunden werden können und wollen vielleicht.
Also auf jeden Fall wollen die Künstlerinnen gefunden werden, das ist ja völlig klar. Ich glaube, wir haben im Zuge verschiedenster politischer Debatten weltweit auch Gleichberechtigung, Revolutionen der 2011er Jahre beispielsweise, arabisch von, wir haben immer wieder das Thema, was ist eigentlich der Stellenwert der Frau in einer Gesellschaft? Und für uns in Deutschland, auch für mich, ich war naiv genug zu glauben, wieso hier ist alles gleichgestellt, wir haben doch gar kein Problem. Denkste. So, wenn man näher hinguckt. Aber es war mir nicht bewusst, weil ich davon ausging, Mensch, ich kann als queere Person und viele Frauen, so wie sie sind, einfach mit ihren, ja, wir sind ein Museum, da sind auch mal Besucher, das freut mich sehr. Wieder zurück zum Thema. Wir haben in all diesen Jahren Fortschritte erzielt, das hat man auch wahrgenommen, auch ich nehme das wahr. Aber es gab dann eben auch eine Zeit der Pandemie und diese Zeit hat mich erschüttert, weil ich auf einmal gesehen habe, dass uralte, völlig überholt geglaubte Rollenbilder, Zuweisungen von Rollen an Männer wie Frauen gleichermaßen auf einmal wieder en vogue waren. Dass in Europa ganz plötzlich autoritäre Regime sich etablieren konnten, mitten in Europa, das war für mich erschütternd. Und ich habe mir gesagt, eigentlich muss Kunst, muss Kultur immer auch politische Aussagekraft haben. Sie darf sich nicht nur instrumentalisieren, sondern sie muss auch selbst eine Aussage treffen. Was kann ich denn als Museum tun? Wir sind ein Ort, der ein Treffpunkt ist für Fans alter Musik. Ja klar, wir huldigen unserem Heinrich Schütz, aber weit mehr als das. Wir sind eben auch Partner in einem großen Netzwerk und jetzt möchte ich diese Impulse setzen. Und dachte mir, gut, wie kann ich das machen, wenn ich hier vor Ort so wenig weibliche Persönlichkeiten habe, die wirklich international bekannt sind. Ich muss etwas anderes nehmen, ein anderes Narrativ mit einer eigenen neue Erzählung aufnehmen. Und da kam ich auf die Musen. Denn die Musen werden immer als Schutzgöttinnen wahrgenommen, die Männer geküsst haben. Puh, heteronormativ gedacht. Ich habe mir das ganz anders eingefallen lassen und denke mir, die Musen werden auf jeden Fall in der Ausstellung allesamt präsent sein, obwohl nicht alle mit den Künsten im klassischen Sinn zu tun haben. Urania ist zum Beispiel die Muse der astronomischen Naturbeobachtungen. Die wird von mir etwas umgedeutet und wird sich Maria Sibylla, Sibylla Merian widmen, einer Kartografin-Tochter, die es geschafft hat, als erste Frau mit ihrer Tochter zusammen eine Expedition für 2 Jahre nach Südamerika mitzumachen, die Schmetterlinge und ihre gesamte Entwicklung gemalt hat, zunächst grafisch, dann selbst ausgemalt hat, koloriert hat, die mit ihrem Blumenbüchlein unglaubliches Renommee hatte, die sich den Labbadisten einer Sekte, einer evangelischen, angeschlossen hat und kurzerhand später dann nach Amsterdam gegangen ist, die selbstständige Geschäftsfrau gewesen ist und die eben aus der Naturbeobachtung eine Kunst gemacht hat, eine Veröffentlichung nach der anderen gebracht, ihre Erkenntnisse, ihre Zeichnungen, aber auch ihre Beschreibungen, wovon ernähren sich bestimmte Tierarten, wie gedeihen die Pflanzen, in welchem Klima, die haben Relevanz gehabt für Naturforschung und teilweise sind die unwidersprochen bis heute.
Ich wollte gerade sagen, also wenn wir an Artensterben und so weiter denken, ist es wahrscheinlich eine Quelle, die für Biologen und Biologinnen da
eine Gold wert ist. Tatsächlich. Also insofern können wir sehr dankbar sein, dass wir da auch mal eine Frau aus deutschsprachigen Raum haben, die international anerkannt ist bis heute. Also für die Merian ist es klar, die war auch ein bisschen der Aufhänger. Es gibt aber auch noch ein Gemälde, das mich inspiriert hat. Das hängt im Schloss Köthen in der Bach-Gedenkstätte und wurde gemalt von Rachel Reusch, einer holländischen Stilllebenmalerin. Was besonders ist bei ihr, was wenige Zeitgenossen haben, ist, dass jedes Stillleben gar nicht still ist. Es ist beseelt von verschiedensten Insekten und von Schnecken. Und es ist unglaublich, mit welcher Lebendigkeit diese Frau malt. Sie war in Düsseldorf Hofmalerin, aber sie hat Düsseldorf kaum betreten. Sie hat alles im Prinzip von Niederlanden aus. Homeoffice. Homeoffice in der Zeit um 1700 und vorher noch. Und dieses Gemälde muss unter Fürst Leopold von Anhalt-Köthen angeschafft worden sein, war dann mal irgendwann veräußert worden mit dem Inventar. Wir haben irgendwann ein anderes Gemälde, eben das, was jetzt dort hängt, dann ersteigert und ich bin glücklich, dass wir jetzt wieder ein Original Rachel Reusch Gemälde in der Bach-Gedenkstätte im Schloss Köthen haben. Und das sind so Momente, wenn man die sich dann vergegenwärtigt, sagen wir, eigentlich eine gewisse Präsenz ist da. Es gibt also auch Objekte, die im deutschsprachigen Raum zu finden sind. Jetzt kann man was machen. Und dann bin ich letztes Jahr nach Pisa gereist, um ein einziges Gemälde zu sehen. Die Clio von Artemisia Gentileschi. Und diese Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, ist jetzt eigentlich auch keine klassische Muse der Kunst. Diese Clio wird als Leitmotiv durch die gesamte Sonderausstellung führen. Sie hat ein ganz zentrales Element. Sie wird auf jeder größeren Tafel zu sehen sein. und sie begleitet ihre Schwestern. Sie nimmt als erinnernde Muse, nimmt sie ihre Schwestern bei der Hand und jede ihrer Schwestern präsentiert dann eine der anderen Künstlerinnen. Und dann haben wir natürlich die Malerei nicht vertreten unter den Musen und ich dachte mir, das ist egal. Clio ist für die Geschichtsschreibung da, zur Geschichtsschreibung gehört auch Kunstgeschichte. Es wird eine fiktive Gemäldegalerie geben, man betritt dann also einen Raum hier im Haus oder irgendwann vielleicht auch mal in anderen musealen Einrichtungen, der aus einer Art, ja, wie ein Tafel auf der Tafelaltar gedacht ist. Man klappt ihn auf, vorne sind die Musen alle gemeinsam mit Apollo am Musenberg von einem Mann gemalt, dann öffnet man das Ganze und es sind ausnahmslos großartige Werke von Künstlerinnen des 17. Jahrhunderts darin zu sehen. Das ist dann der Schlusspunkt der Ausstellung. Sie wird noch flankiert von einem Hörspiel, das mir die Sibylla Schwarz-Gesellschaft Greifswald gerade erarbeitet. Also muss ich mich noch nicht mal selbst drum kümmern. Das ist so großartig. Die haben von uns den Auftrag bekommen, haben den dankbar angenommen und machen jetzt ein Hörspiel für uns. Sibylla Schwarz und ihre Verwandtschaft, die sozusagen sich behaupten müssen gegenüber Vorurteilen einer schreibenden Frau. Und das Gedicht der Neid, wieder den Neid, Gedicht wieder den Neid von ihr, wird sozusagen den Rahmen des Hörspiels bilden. Und dann gibt es als Bonbon natürlich immer auch Musik zu hören, der komponierenden Künstlerinnen ihrer Zeit. Die machen in einem Musikermuseum wie dem Schützhaus selbstverständlich auch mehr aus. Und dann wird es noch einen kleinen Animationsfilm geben, der von einem Mann, der in einer Firma arbeitet, die von einer Frau geleitet wird, hier aus Weißenfels, produziert wird. Da treffen wir uns auch noch und es wird bestimmt ganz reizvoll werden. Animationsfilm hat einen Vorteil, nichts braucht schauspielerische Fähigkeiten, wir haben viele Freiräume und können experimentieren. Wir wollen uns vorstellen, wie hat Herzogin Sophie Elisabeth von Braunschweig und Lüneburg als, ja, lange Zeit als Schütz-Schülerin benannt, es ist nicht ganz klar, ob sie wirklich Schülerin von ihm war, aber wie hat sie seinen musikalischen Rat umgesetzt? Wir wissen aus dem Briefwechsel der beiden, dass sie ihm Arien von sich geschickt hat und er dann wohl daraus etwas korrigiert hat, ihr das zurückgesandt hat nach Wolfenbüttel. Also die Korrespondenz ist recht intensiv gewesen in den 1640er Jahren. Und wir versuchen jetzt uns vorzustellen, was wäre, wenn jetzt Schütz neben ihr gestanden hätte oder ihr über die Schulter geschaut hätte und vielleicht auch mal auf die Schulter geklopft hätte. Was hat sie denn geleistet? Sie hat ja Singspiele komponiert, sie hat sehr, sehr viele geistliche und weltliche Lieder komponiert und teilweise auch gedichtet, den Geistlichen. Bei den Weltlichen ist es eher so, da hat sie bekannte Texte übernommen und dann entsprechend melodisch umgesetzt. Und diese werden ja auch im Übrigen seit einigen Jahren entdeckt, wiederentdeckt. Und da maßgeblich ist wieder die Schützgesellschaft, die internationale Schützgesellschaft in Kassel mit ihrem Präsidenten Arno Paduch, dem Leiter des Rosenmüller-Ensembles, aktiv. Und so schließt sich ein Kreislauf. Es ist toll, wenn endlich Männer erkennen, wie wichtig die Frauen in den Künsten sind.
Das war ja auch meine nachgeschobene Frage, wo einmal was Schütz und diese Musen, das Musenthema zu tun hat. Da waren wir jetzt bei Schütz, denn da wird tatsächlich, hat der Kreis sich geschlossen und ich bin auch schon total neugierig auf die Ausstellung. Und wenn sie, wie gesagt, auch so nachhaltig angelegt ist, dass sie woanders gezeigt werden kann, dann ist es ja jetzt nicht nur das Ausstellungsdatum, was jetzt geplant als also am 2. Oktober
ist die eröffnet, Eröffnung, ja? Hier und die Ausstellung soll, ursprünglich sollte sie nur in Anführungszeichen bis Februar 2025 gehen. Ich habe mich dazu entschlossen, die von Anfang an bis zum Frauentagswochenende im März zu ziehen. Also am 9. März ist Finissage und da wird es auch mal eine frauentagsbezogene Sonderführung geben, auch wenn der Frauentag einen Tag eher ist, aber wir nehmen das Frauentagswochenende und fertig. Das fand ich einen schönen Vorschlag, der kam übrigens aus dem Frauenarbeitskreis der Stadt Weißenfels. Warum denn so frühzeitig die schon enden? So bin ich jetzt auch verblieben und dann schließen wir eben am Frauentagswochenende. Und ich hoffe sehr, dass sich einige museale Einrichtungen oder Vereine deutschlandweit, ich will ja nicht gleich europaweit gehen, aber obwohl es auch schön wäre, die Ausstellung ist erstmal nur auf Deutsch. Ich habe sie nicht mehrsprachig konzipiert, aber dass sie im deutschsprachigen Raum vielleicht ganz schnell Leute findet, die sie gern ausleihen möchten. Das wäre mein großes Wünschen, weil ich hoffe, dadurch Leute zu finden, die sagen, ja Moment, aber hier haben sie ja noch einen alten Stand wiedergegeben. Da sind wir in der Forschung schon weiter. Das ist wichtig, diese Netzwerkarbeit und zu hören, Moment, hier sind ja neue Erkenntnisse biografischer Art oder auch künstlerischer Art. Mensch, die Genderforschung ist weitergekommen. Zu dieser Malerin, zu dieser Dichterin, zu jener Komponistin gibt es neue Erkenntnisse. Warum sind die noch nicht drin? Auf diese Kritik freue ich mich am allermeisten, weil die nämlich bedeutet, dass ich auch mitbekomme, wie viel eigentlich aktiv passiert. so ein bisschen ist ja Wissenschaft immer verschrien, eine Elfenbeinturm zu sein, Elfenbeinturmskunst oder Wissenschaft zu sein. Gerade wir Geisteswissenschaftler. Und ich glaube, durch solche Ausstellungen, wenn sie dann vor allen Dingen überall gezeigt werden, bekommen wir nochmal ganz andere Resonanz. Es resoniert im öffentlichen Raum und das soll das Thema. Für mich ist dann auch nicht Schluss. Das mache ich über eine Quote, die ich für mich selbst definiert habe. Ein Mindestmaß an Komponistinnen muss künftig bei jedem Programm im Schützhaus dabei sein. Und wenn es nur eine einzige ist, aber eine Komponistin muss dabei sein.
Das sind wir ja bei dem Anliegen auch dieser Frauengeschichtsprojekte, Frauenorte in den verschiedenen Ländern. Wie gesagt, 2000 hier in Sachsen-Anhalt gestartet, immer auf Hunden, sage ich immer, tatsächlich als Projektidee und dann weitergewandert. Ja, liebe Zuhörende, das Jahresprogramm 2024 mit seiner Sonderausstellung.
Die Musen sind weiblich, Frauen der frühen Neuzeit in Musik, Literatur und bildender Kunst.
Hier im Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels vom 2. Oktober 2024 bis zum 9. März, sprich dem Frauentagswochenende 2025, zu sehen. Aber sie soll darüber hinaus inspirieren, wie wir vorhin gehört
haben.
Dass
es völlig natürlich ist, nur noch gemischte Programme zu haben.
Wissen Sie was? Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort für diesen Podcast. Dr. Maike Richter, ganz, ganz herzlichen Dank. Einmal für das, was Sie uns geschildert haben und damit neugierig machen, möglichst ganz viele Menschen möglichst neugierig machen. Aber natürlich auch das, was eben sozusagen, wie Sie es gerade selber sagen, was bleibt an Impulsen, was hier weitergegeben wird, was hier erhalten wird, weiter gedreht wird. Ja, dafür herzlichen Dank und ich wünsche mir noch viel, viel mehr solche Mitstreiter in unserem Frauenorte-Netzwerk, ganz ehrlich.
Die finden wir bestimmt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Triller. Es war mir eine große Freude.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.